Hallo aus den weltweiten Podcast-Studios der echten Papas.
Ja. Bin ich schon dran?
Daumen hoch? Nee, warte, Geduld.
Okay.
Junger Padawan, Geduld. Da bin ich immer noch der Florian und der moderiert und der produziert und macht und tut alles für den echten Papas Podcast, weil er den toll findet und weil er natürlich auch Papa ist. Und das Ganze macht er mit dem anderen Jedi.
Grandios, Flo. Ich bin ja fast sprachlos. Wir ändern unser Intro und zwar komplett spontan. Okay. Der andere Jedi ist Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Das bleibt noch. Und normalerweise würden wir jetzt laut ins Mikrofon rufen und gemeinsam sind wir die echten Papas. Aber da wir heute scheinbar alles anders machen,
sagen wir, möge der Papa mit dir sein.
Ja, genau. Amen.
Möge der echte Papa mit dir sein.
So.
Das müssen wir nochmal üben.
So, also so kann man auch ein Intro machen.
Ja.
Wir arbeiten die nächsten Wochen mal daran. Heute war alles anders. Was aber gleich bleibt, finde ich, wir starten mit einer Frage, oder? Trotzdem.
Ja, irgendein Dreh- und Angelpunkt braucht man ja.
Genau, und ich stelle dir heute mal die Frage und zwar frage ich mal, sag mal, bist du als Vater eigentlich schon mal so richtig durch die Hölle gegangen, dass du sagtest so erdbebenmäßig in so ein tiefes Loch gefallen, weil, weiß ich nicht, Unfall oder schlechte Nachrichten oder wo du so am Boden zerstört warst?
Also so wie Darth Vader, als er gemerkt hat, dass er seinen Sohn nicht bekehren kann für die dunkle Macht?
Ja, vielleicht.
Nee. Ich glaube nicht, nein. Also ich hatte bis heute das Glück, dass uns alles Mögliche nicht widerfahren ist. Also keine Unfälle, keine schweren Verletzungen oder sowas. Und ich glaube, alles, was darüber hinaus mich sorgen lässt, sind meine endlos Fantasien und Ängste, die ich in die Realität projiziere. Aber ja,
verstehe ich.
Nein,
also,
wir haben, nein, ich bin noch
nicht. Seid ihr sehr gesegnet, weil ich denke, vielen geht's da draußen anders. Die haben wirklich existenzielle Ängste, Sorgen oder denen widerfährt einfach irgendwas, wo man sagt, so mit dem möchte ich nicht tauschen.
Das stimmt allerdings.
Einen davon haben wir heute da. Und zwar der Bion Catilatu. Kennen viele vielleicht, er ist Motivationstrainer, Bestseller-Autor, Podcaster. Also Schokolade für die Seele ist sein Podcast und Boulevardmedien haben ihn auch schon mal als Glücksguru bezeichnet. Aber er hatte nicht immer Glück, gerade zum Beginn seiner Vaterschaft. Genau, da fragen wir ihn gleich mal, was da passiert ist und wie er halt auch damit umgegangen ist. Gerade jemand, der für den Glück so wichtig ist und der sich auch mit dem Glück auskennt. Was macht der, wenn er plötzlich Pech hat?
Das stimmt. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Die können wir ihm ja stellen.
Gut. Also ein bisschen kryptisch, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich, weil Bion hat viel zu erzählen und viel mitzugeben. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir freuen uns, dass er da ist bei den echten Papas. Herzlich willkommen.
Hallo, Bion.
Schön, dass du da bist bei den echten Papas.
Hi, ich hoffe, euch geht's gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du sie angenommen hast. War ein großes Glück für uns, muss man sagen, oder? Hoffe ich.
Ich kann nicht rot werden, ne, das geht nicht. Ne? Also man sieht es nicht. Aber wenn, dann wäre ich jetzt ein bisschen rot. Nein, vielen, vielen Dank. Ich finde es mega spannend. Und vor allen Dingen finde ich auch euren Podcast so spannend. Für mich persönlich mal was anderes auch. Ja, also nicht einfach dieses klassische, hey, was sind die drei Glückstipps des Tages oder so. Finde ich auch berechtigt die Frage natürlich, aber deswegen, ich freue mich auch mal über dieses Thema zu sprechen und vielen, vielen Dank dafür.
Genau, ja, vielleicht sprechen wir über beide Themen und ich glaube, es gibt auch Schnittmengen. Ne?
Weil, auf jeden Fall.
Wir bleiben vielleicht erstmal beim Glück. Also okay. Ich will jetzt nicht genau die Frage stellen, die du gerade gestellt hast, aber du hast es dir ja schon zur Aufgabe gemacht, Menschen etwas glücklicher zu machen. Wie gelingt dir das und klappt das vielleicht auch mit uns jetzt innerhalb von 45 Minuten?
Ja, also glücklich machen können wir uns natürlich nur selbst, ja. Ich meine, es ist unmöglich, einen Menschen zu verändern, ja, aber natürlich können wir Menschen inspirieren. Das versuche ich auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen so das, was ich eigentlich jeden Tag tue. Also wenn man jetzt meinen Podcast nimmt oder mal ein Buch nimmt von mir oder so, am Ende möchte ich einfach, dass die Menschen ein Stück weit glücklicher sind. Und ich glaube schon, dass wir alle dazu fähig sind, andere Menschen zu inspirieren und vor allen Dingen da auch zu erinnern eigentlich. Also ne, ich sag auch immer so, ich erzähle nichts Neues, ja, darum geht's gar nicht, sondern es geht vielmehr um Erinnerung, weil wir alle ja, und jetzt haben wir vielleicht auch so eine kleine Überleitung auch zum anderen Thema, wir alle waren ja mal richtig, richtig glücklich und sind aufgestanden nach dem Hinfallen und wir waren sehr neugierig und wir waren sehr tolerant und abenteuerlustig. Das ist ja alles in uns im Prinzip, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns manchmal daran erinnern. Und wenn wir es selbst nicht schaffen, ist es ganz schön, wenn es Leute gibt, wie uns vielleicht, die andere Menschen daran erinnern, was in ihnen steckt.
Mhm. Dazu hast du auch auf deiner Website in dem Zusammenhang mit deinem Beruf beziehungsweise deiner Berufung geschrieben, dass meine größte Motivation ist, der Mensch zu sein, den ich selbst als Kind brauchte.
Ja.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, was hast du dir als Kind von deinen Eltern gewünscht?
Ja, vielleicht nicht nur von meinen Eltern. Also so generell habe ich mir viele Sachen gewünscht, die irgendwie so unerfüllt blieben. Wenn man das jetzt vielleicht als großes Thema darüber legen würde, wäre das so ein bisschen so die Hand oder der Mensch, der einem manchmal so die Hand reicht im Prinzip. Meine Eltern waren sehr, sehr eingespannt, beruflich eingespannt. Ich bin auch teilweise bei unserer Nachbarin mit aufgewachsen. Unsere Nachbarin war eine ältere deutsche Dame. Ich habe angefangen, sie auch Mama zu nennen. Also meine Mutter hieß Mami und die ältere Dame hieß Mama, weil ich habe es gar nicht genau verstanden, warum ich so oft da bin und so. Dann war sie halt Mama. Ich hätte quasi zwei Mamas im Endeffekt. Und am Anfang, wenn wir ganz zurückreisen, so ein bisschen, dann war es so ein bisschen die Frage, wo komme ich her? Hier bin ich so der Inder irgendwie, anders als alle anderen. Aber auch im Urlaub in Indien war ich auch mal anders, weil da war ich so der Deutsche im Prinzip in Indien. Da fing es im Prinzip an, so ein bisschen eigentlich jemanden zu haben, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und der mir sagt, dass ich gut so wie ich bin und mir so ein bisschen bei der Suche nach mir selbst hilft. Das ist meine größte Motivation. Also ganz häufig, wenn ich etwas tue, dann sehe ich noch den kleinen Bion im Endeffekt. Und ich glaube auch, dass der kleine Bion jetzt diesen Podcast gerne gehört hätte. Ja, wenn man das so sagen möchte.
Das heißt, es ging im Grunde genommen so ein bisschen um nicht deine Rolle, aber zumindest so das Zugehörigkeitsgefühl.
Ja, das war so die erste Herausforderung meines Lebens, würde ich sagen. Die erste Herausforderung meines Lebens war wirklich die Frage, wo gehörst du hin? Warum bist du anders? Und darauf baute dann vieles auf.
Und das sind tatsächlich Fragen, die du dir oder wo du dir mehr Antworten von deinen Eltern oder auch von deiner Mama gewünscht hättest.
Ja, ich glaube schon. Also meine Eltern haben auch nie im Endeffekt so das so wirklich als Problem erkannt. Ich meine, sie sind ja nie hier im Kindergarten gewesen in Deutschland oder in der Grundschule oder auf der weiterführenden Schule. Das heißt, sie konnten es sich zwar vorstellen, aber sie haben es halt nie gefühlt wirklich. Und für sie war ich auch immer ein Deutscher. Also sie haben, als ich zu meinen Eltern mal irgendwann meinte, hey, ich komme nicht in Diskotheken rein, in bestimmte, ja. Oder ich habe mir meinen Eltern mal erzählt, das hat mich richtig traurig gemacht mal im Studium, hey, ich bin in 5 Diskotheken nacheinander nicht reingekommen mit meinen Freunden. Dann haben die das nicht verstanden. Die haben gesagt, warum nicht? Ich sage, ja, weil ich anders bin. Ja, du bist doch Deutscher. Ja, aber nee, ja, aber das sehen nicht alle so. Ja, und dann, ja, aber du hast doch einen deutschen Pass. Das heißt also, sie haben versucht, immer so ein bisschen das nachzuempfinden, aber sie konnten es natürlich nicht so fühlen, wie ich es halt gefühlt habe im Endeffekt.
Ja, spannend. Inzwischen hast du ja selbst einen kleinen Sohn. Was für ein Vater möchtest du eigentlich für dein Kind sein? Also hast du dir da im Vorfeld schon großartig Gedanken gemacht oder füllt sich diese Rolle jetzt erst peu à peu aus? Ich glaube, der ist jetzt 4, richtig? Oder
wie alt ist dein Sohn? Nee, der sieht aus wie 4, aber der ist 2,5 erst. aber wenn ich Leuten ein Foto zeige von ihm, dann glauben das die meisten eigentlich nicht, dass er erst 2,5 ist. Er ist wirklich ein toller, toller Junge. Mir hat ein Satz am Anfang sehr geholfen von einem Kumpel, der schon vor mir Vater war, der gesagt hat, irgendwie, Vater bist du nicht, Vater wirst du. Das hat mir schon mal so ein bisschen den Druck genommen, im Endeffekt schon direkt als perfekter Vater zu starten, was es ja auch gar nicht gibt, ne, den perfekten Vater im Endeffekt. Das hat mir sehr, sehr geholfen und ich glaube, ich möchte einfach, wer möchte es nicht? Ja, ich möchte ein guter Vater sein, ich möchte ein gutes Vorbild sein und ich möchte ihm Wurzeln und Flügel geben, also zeigen, wo er, ja, dass er sein darf, wie er möchte, dass er glücklich sein soll in jeder Phase seines Lebens. Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue.
Und gibt es dabei Grenzen bezüglich deiner eigenen Erwartungen an dich als Vater, an die du gerne mal stößt oder die du jetzt gerade vielleicht auch dabei entdeckst?
Stichwort vielleicht gutes Vorbild, oder? Das ist ja Theorie und Praxis, wenn es dann stressig wird vielleicht.
Ja, absolut. Also wie gesagt, da kommen wir ein bisschen auf den perfekten Vater zurück. Ja, also ich glaube, das gibt es einfach nicht. Wir sind ja auch Menschen. Menschsein heißt ja auch alles zuzulassen, auch mal negative Gefühle, ja, negative Gefühle. Klar, ich bin auch mal irgendwie gestresst oder habe auch mal eine schlechte Laune oder so. Oder na, ich denke mir irgendwie mal, wenn die Nerven oder das Nervenkostüm dünner wird, dass ich mir sage, hättest du mal ein bisschen geduldiger reagiert oder hättest du mal kurz einen Filter gesetzt zwischen deiner primären Emotion und den Worten, die darauf folgen. Das ist manchmal auch ganz hilfreich, so einen Filter zu setzen. Na klar, aber ich glaube, das ist völlig menschlich. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sehr, sehr reflektiert ist, dass man Bewusstsein hat zumindest, was ist, dass man viel spricht, ja, also nicht nur mit ihm, auch mit der Mama und mit meiner Partnerin und dass man einfach auch auch selbst sich entwickelt in diesem Prozess des Vaterseins oder Vaterwerdens.
Und diese Entwicklung, ich meine, meine Kinder sind 15 und 18, da kann ich sagen aus Erfahrung, diese Entwicklung hört ja nie auf. Aber du hast ja gerade schon so schön gesagt, oder dein Freund hat gesagt, Vater bist du nicht, Vater wirst du. Kannst du trotzdem irgendwie sagen, was sich so in deiner Denke vielleicht schon verändert hat, seitdem du Vater bist? Also kannst du das irgendwie benennen auf dieser mentalen Ebene?
Ja, also Vater bist du nicht, Vater wirst du. Das hat mir, ich war auch nie so ein Freund, der sich quasi sich perfekt auf irgendwas vorzubereiten. Ja? Also ich hatte zum Beispiel in meinem Umfeld Leute, die ganz, ganz viele Bücher vorher gelesen haben. Ja, die haben sich teilweise auch echt verrückt gemacht zum Vatersein im Endeffekt. Ja, also haben sich sehr, sehr krass informiert. Und ich bin so ein Mensch, der einfach sich einlässt auf etwas. Also ich bin nicht der Typ, der sich viel vorher mit allem beschäftigt. Klar, so, ne, so Basics müssen da sein, aber ich bin niemand, der sich so verliert in irgendwelchen Infos und Büchern und so. Meine Denke hat sich schon verändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich um 180 Grad gedreht hätte oder so, aber natürlich ist mein Warum ein ganz klares. Das heißt also, ich habe immer das Bild von meinem Sohnemann im Kopf und im Herzen. Bei allem, was ich tue, ja, also klar, jetzt sowieso, weil wir auch über ihn sprechen, aber auch wenn wir jetzt über was anderes gesprochen hätten, dann wäre ich auch mit dem Warum aufgestanden im Prinzip, ja, dass ich für ihn da sein möchte. Er ist der letzte Gedanke, bevor ich auf die Bühne gehe zum Beispiel. Also es ist ein ganz klares Warum, ganz, ganz sinnstiftend so und ja, alles macht einfach mehr Sinn, ja, im Endeffekt. Alles macht mehr Sinn, ja. Ich habe jetzt dieses Interview macht einfach viel mehr Sinn, ja, weil es jetzt jemanden gibt, der das vielleicht irgendwann mal hört und fühlt. Ein Buch macht viel mehr Sinn, weil ich jetzt denke, hey, vielleicht hat er es irgendwann mal in der Hand und versteht mich besser und kann das nachvollziehen oder mich ein bisschen mehr verstehen oder fühlen. Also es ist einfach in allen Bereichen meines Lebens mehr Sinn. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache.
Du hast mal in einem Interview erzählt, dass die Schwangerschaft bei euch etwas, ich sag mal, turbulenter war oder gerade auch die ersten Monate deines Sohnes. Magst du uns davon erzählen?
Ja, also die Schwangerschaft an sich war herausfordernd, ja, also aber jetzt nicht, klar, also man kann das nicht vergleichen natürlich, aber sie war jetzt würde ich nicht als einfache Schwangerschaft bezeichnen. Die große Herausforderung kam mit der Geburt. Die Geburt war eigentlich sehr, sehr gut bis zu dem Zeitpunkt oder kurz bevor er auf die Welt kam, weil er quasi leblos auf die Welt kam. Ja, man kann es gar nicht wirklich nachvollziehen, genau warum, wieso, weshalb, aber er kam leblos auf die Welt und dann wurde es halt echt hochdramatisch. Ja? Also irgendwie 15 Minuten ohne Herzschlag, nach 15 Minuten erst reanimiert. 1,5 Tage keine Hirnfunktion, also die Frequenz war gleich null, ja, es war kein Gehirn vorhanden, er wurde gekühlt, gab's diese, also der Körper wurde gekühlt, er konnte nicht essen, atmen, Pipi machen, also es hat einfach nichts funktioniert, ja.
Und darauf wart ihr nicht, ja? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber darauf wart ihr nicht vorbereitet. Also nein, die Schwangerschaft, null. Sagst du, die war schwierig, aber im Rahmen schwierig.
Im Rahmen so schwierig. Ja, also gar nicht vorbereitet. Ja, also es war, wie gesagt, das Ganze ist wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten davor passiert, bevor er auf die Welt kam. Und also wir waren null vorbereitet. 0,0 vorbereitet. Ja, also nur als er wirklich auf die Welt kam, ne, ich weiß noch ganz genau, die Hebamme hat noch gesagt, so, wow, der hat aber viele Haare. Und dann, ne, wir waren im 7. Himmel und deswegen war auch der Absturz so dramatisch, weil ihr müsst euch vorstellen, man fällt ja nicht von null auf den Tiefpunkt, sondern vom 7. Himmel auf den Tiefpunkt. Das heißt, der Fall ist ein viel, viel schlimmerer und härterer, wenn man unten aufprallt. Und waren wir einfach völlig, ja, also man kann es ja nicht beschreiben. Ja, es war die Hölle auf Erden. Wir sagen ja ganz häufig so Hölle auf Erden, aber es war einfach die Wochen darauf auch. Wir waren über 4 Wochen auf der Intensivstation, haben wir gewohnt. Und Prognosen waren so düster. Es ist wirklich ein medizinisches Wunder, weil eigentlich alle Ärzte gesagt haben, entweder schafft er es nicht und wenn er es schaffen sollte, dann halt wirklich als Pflegefall im Endeffekt.
Okay. Ja. Bisschen genauer oder bisschen vielleicht ein bisschen mehr über das, was passiert ist, also wie das kam. Also wenn du da sagst, damit rechnet man gar nicht und das ist sozusagen
Kann man noch nicht nachvollziehen. Also wir sind immer noch so ein bisschen in der Aufarbeitung. Wir haben das so ein bisschen, konnten das uns damit nicht beschäftigen, so in der ersten Zeit. Ja, also jetzt langsam geht das auch, dass wir uns halt wirklich auch damit intensiver befassen und herausfinden wollen und möchten auch, was da genau passiert ist. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, ja. Also es war und ist wirklich nicht nachvollziehbar. Es wurden auch einige Fehler gemacht, die wir auch nicht nachvollziehen können. Also im Prinzip, ja, er wurde mir quasi übergeben, dass ich die Nabelschnur durchschneide, aber einfach völlig blau und leblos. Und ich oder wir mussten dann sagen, hey, da stimmt was nicht. Und dann erst wurde er quasi wirklich abtransportiert, reanimiert. Ja, und es war auf der Intensivstation der allerallerschlimmste Fall, also zu dem Zeitpunkt, ja, das war der allerallerschlimmste Fall. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir das natürlich mit der Hilfe der Leute dort vor Ort, mit der Medizin und auch mit Gottes Hilfe, also wir haben auch sehr viel gebetet in der Zeit, geschafft haben.
Also du sagst, er kam blau und leblos und auch ohne Herzschlag zur Welt. Nach 15 Minuten wurde er reanimiert. Dann sagtest du, hatte er einen Tag lang auch gar keine Gehirnfunktion. Du sagtest ja gerade, 4 Wochen wart ihr insgesamt auf der Intensivstation. Nach wie vielen Tagen war denn klar, dass er überhaupt überlebt?
Ich würde sagen, so nach, also als das Gehirn anfing zu funktionieren, da kam so eine leichte Frequenz rein im Prinzip. Das war so ein großer Hoffnungsschimmer. Natürlich, der Herzschlag war ja immer da. Also für uns ergab sich gar nicht die Frage, ob, also sobald das Herz schlug, war er ja da im Prinzip. Und könnte jetzt gar nicht sagen, dass es einen Punkt gab, wo wir gesagt haben, so er wird es schaffen, so im Prinzip. Also es kam auch nicht irgendwann so von seitens der Medizin eine Aussage wie, er ist jetzt über einen Berg oder sowas, sondern es war wirklich peu à peu. Da wurde nach ein paar Tagen versucht, die künstliche Beatmung wegzumachen. Ne? Also alles mit so riesen Herzklopfen verbunden, dass man gar nicht beschreiben kann. Schafft das jetzt? Kann er jetzt selbstständig atmen? Das erste Mal selbstständig Pipi gemacht und sowas. Ne? Wow, okay. Also wirklich peu à peu. Aber natürlich war dann halt der Schaden ja schon im Gehirn, ne, durch den Sauerstoffentzug, der dann im Prinzip dazu führte, dass Leute gesagt haben, das wird ein sehr, sehr schwerer Fall, beziehungsweise man konnte ja genau sehen, es gibt so White Spots, sogenannte White Spots im Gehirn, wo man sagt, okay, das sind weiße Stellen, die entstehen durch den Sauerstoffentzug und man konnte die ja richtig örtlich zuordnen, also sagen, hier, da ist zum Beispiel so ein White Spot auf dem Motorikzentrum, hier ist ein White Spot beim Sprachzentrum und deswegen wurde ja quasi auch sozusagen dann daraus geschlussfolgert, ja, er kann nicht laufen, er kann nicht sprechen und alles weitere, ja, das war quasi so unsere Information. Das Gute ist jetzt natürlich rückblickend betrachtet, dass er von all diesen Prognosen nichts wusste und einfach gemacht hat und alle Ärzte wirklich immer noch verwundert sind. Also letzte Woche noch waren wir beim Neurologen, beim Chefarzt des Krankenhauses. Der ist mittlerweile gewechselt, aber wir sind mitgegangen, weil er einfach ein toller Mann war und der uns sogar in den schwersten Zeiten immer so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und er hat immer noch gesagt jetzt, kann man nicht erklären, muss man nicht erklären, ist ein Wunder. Ich habe sowas noch nie erlebt und dafür sind wir unendlich dankbar.
Aber Wunder heißt tatsächlich, es ist nichts zurückgeblieben oder ist noch irgendwas verzögert oder?
Also er ist wirklich voller Power. Es ist nichts erkennbar. Nichts, also absolut nichts. Aber natürlich, ich weiß nicht, also Ärzte sagen das ja auch manchmal so ein bisschen als Absicherung irgendwie. Aber es wird auch gesagt zum Beispiel, ja, es kann sein, dass irgendwas mal auftritt, wenn er 18 ist oder so. Ja. Also das ist natürlich, ne, man kann nie sagen jetzt, aber die ersten 2 Jahre sind natürlich so die prägendsten und die wichtigsten, dass er die gut übersteht. Und das hat er total gut gemacht. Die Mama hat auch großartige Arbeit geleistet. Ne? Wir mussten 1 Jahr lang eine Volta-Therapie machen zu Hause. Das heißt, Übungen machen, Physio-Übungen machen, die ganz, ganz, ganz heftig sind, weil er quasi immer schreit, durchgehend schreit. Man muss ihn fixieren und er muss dann quasi Muskeln ausbilden, indem er sich dagegen wehrt. Ne? Also quasi man fixiert eine Seite und die andere Seite arbeitet. Das ist mit ganz viel Geschreie verbunden. Ne? Ist so, so hart. Das hat die Mama auch so, so großartig gemacht. Und dadurch hat er einfach so viel auch Muskeln kreiert. Ja, letztens ein Bild gemacht von ihm, da war schon so Ansätze vom Sixpack erkennbar. Ja, also das war krass. Da dachte ich mir so, wow, wo kommt er denn her? Ne? Er hat auch ganz lange Haare. Wir haben ihm die Haare geschnitten. Also er sieht aus wie Mowgli. Wirklich, ja. Also unfassbare Power. Und das ist also... Man merkt wirklich absolut keine rückständigen Dinge, gar nichts. Also wirklich, er spricht, er tanzt, einfach wundervoll. Unglaublich, wirklich unglaublich. Also
noch einmal kurz zurück zur Geburt und auch zu den ersten Tagen. Wie ist es euch gelungen, da nicht total zu verzweifeln oder schief verrückt zu werden? Also es ist ja. Einmal du als Einzelperson, aber natürlich auch als Paar. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Frau das aufgenommen hat.
Ja. Also es war, wie gesagt, die Hölle auf Erden. Wir haben echt einfach krass zusammengehalten. Ja, wir haben krass zusammengehalten. Wir haben zusammen auf Knien gebetet. An Schlaf war eh nicht zu denken, wirklich. Also wir haben vielleicht pro Nacht 1-2 Stunden geschafft, mal zu schlafen irgendwie. Eigentlich haben wir den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie zu sprechen, zu beten, zu weinen, mal ins Kissen zu schreien, ne, wenn keiner geschaut hat. Also wir waren halt quasi echt immer am Rande der Verzweiflung. Man konnte auch nicht wirklich Kontakt aufbauen nach außen, weil es war einfach nicht, es ging einfach nicht. Also ich konnte nicht mal mein Handy in die Hand nehmen und irgendwie Nachrichten schreiben oder so. Es war einfach nicht möglich. Ich glaube, die Mischung aus allem hat so ein bisschen diesen Mut gegeben, einfach weiterzumachen. Also wir haben wirklich jeden Tag, und das haben uns auch die Schwestern dort und Pfleger und Ärzte gesagt, wir haben jeden Tag trotzdem Lächeln auf den Lippen gehabt. Also wir waren immer durchweg optimistisch. Ja, wir haben gesungen auf der Intensivstation für den Kleinen, wir haben Geschichten vorgelesen. Ich habe einfach das getan, was in meinen Möglichkeiten war. Also ich habe auch zum Beispiel meinen Podcast weitergeführt. Also jeden Samstag kam im Prinzip ein Kumpel von mir mit einem Transporter und von der Intensivstation, ich bin rausgegangen, habe dann meinen Podcast aufgenommen, um so ein bisschen auch andere Menschen zu ermutigen. Also auch da war es mir wichtig, nicht irgendwie auch in der Situation etwas zu geben und zu dienen, anderen Menschen zu dienen. Und ja, dann habe ich den Podcast aufgenommen hinten im Transporter und bin dann wieder reingegangen auf die Intensivstation. Und habe dann auch meine ganzen Gefühle so ein bisschen in mein Buch gelegt, in mein damaliges Buch, Spaziergang zu dir selbst, wo der Verlag angerufen hat, gesagt hat, ja, du musst jetzt nicht schreiben, aber ich wollte jeden Tag so ein paar Stunden auf dem Balkon sitzend einfach meine Gefühle sozusagen auf Papier bringen. Auch das war wichtig für mich. Und ja, wir sind viel spazieren gegangen. Also ne, wir haben da waren Hühner quasi vor dem Krankenhaus und auch die Hühner haben uns viel Kraft gegeben. Ja, wir haben jeden Tag mit den Hühnern gesprochen und irgendwie gespielt. Und wir haben gesagt, wir werden auch irgendwann Hühner holen, einfach um an diesen Moment erinnert zu werden. Und seit 5 Wochen haben wir Hühner.
Ach ja, okay.
Wo haltet ihr die? Und ein Huhn, der Neurologe übrigens, der hieß auch Dr. Schlump, ja, schöne Grüße. Und ein Huhn heißt auch Schlumpi. Ja, weil wir gesagt haben, hey, er war so wichtig für uns. Und das ist Schlumpi. Naja, das sind so schließt sich der Kreis dann manchmal.
Aber du hast. Entschuldigung, Flo.
Ich weiß nicht, Marco, du wolltest sicherlich noch eine Frage stellen vorhin.
Ja, also du hast ja gesagt, irgendwie, ihr wart immer optimistisch. Ist das Gott gegeben bei dir? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist, dass einem manchmal auch der Optimismus verlässt. Was ist deine geheime Superkraft?
Oh, ich glaube, es ist keine geheime Superkraft. Das ist, glaube ich, so die Mischung aus allem. Ich habe ein großes Vertrauen einfach in mich, in das Leben. Und ich bin auch sehr, sehr gut im Akzeptieren. Also es ist ja oftmals auch eine Akzeptanz. Ja, das heißt also, Leiden oder noch größeres Leiden wäre ja entstanden, wenn ich mir gesagt hätte, das darf nicht wahr sein zum Beispiel. Ja, oder es ist aber wahr. Ja, oder es hätte aber nicht kommen sollen. Also quasi so die Differenz aus soll und ist, ja, so ist das Leben gerade und so sollte es sein, ist natürlich jetzt alles Theorie, ne? Es ist aber wirklich auch praktiziert von mir so, diese Differenz erzeugt Leiden, ja. Es fängt im Kleinen an zum Beispiel, wenn es jetzt regnet und ich sage, ach, es sollte eigentlich die Sonne scheinen, dann ne, habe ich ein kleines Leiden in mir erzeugt. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr gut geworden in diesem in der Akzeptanz oder wir als Familie in der Akzeptanz. Wir haben schnell akzeptiert, wie es ist und haben aber dennoch immer dieses Vertrauen gehabt, auch Gott gegeben, glaube ich, ja, dass wir gesagt haben, wir bleiben im Gebet und egal was passiert, wir werden stark hier durchgehen einfach. Egal was passiert, auch wenn er jetzt ein Pflegefall wird und wir werden für alles eine Lösung finden.
Nein. Stichwort Akzeptanz oder akzeptieren. Wir wollen ja, oder vielleicht mal anders formuliert. Hast du, oder wenn du jetzt rückblickend mal auf das Ganze schaust, auf die ganze Zeit, hast du ein, zwei Tipps für unsere Hörerinnen, die vielleicht auch in Momenten stecken, in denen sie sehr zu kämpfen haben? Krankes Kind, Pechsträhne, etwas in der Richtung.
Trennung vielleicht auch, oder?
Trennung. Also es ist ja geniales, also ne, am Ende des Tages.
Ja.
Verzweiflung.
Also, ja. Akzeptanz, ich glaube, Akzeptanz kann erlernt werden. Ja, also ich glaube, es gibt eine Art Akzeptanzmuskel in uns, den man trainieren kann. Ich glaube, bei jedem Training fangen wir auch an mit leichten Übungen erstmal, ja, um da reinzukommen. Und ich glaube, das hilft schon mal, wenn wir anfangen im Alltag kleine Dinge zu akzeptieren. Ja, es ist mal schwer zu sagen, jetzt akzeptier doch deine Krankheit oder akzeptier doch diese schwierige Situation. Ich glaube, diese kleinen Übungen sind so dieses kleine Akzeptieren, ja. Das fängt an, wie es regnet, okay, es war ein schwieriges Gespräch oder heute habe ich Bauchschmerzen oder die E-Mail war nicht gut. Also kleine Dinge akzeptieren, glaube ich, helfen schon mal so diesen Muskel so ein bisschen aufzubauen, weil ich glaube, in dem Moment, wo etwas passiert oder wo wir es dann brauchen, ist dann halt dieser Muskel eben stark genug, um uns da durchzutragen und dass wir sagen, okay, es ist, wie es ist. Und damit einhergeht, ist, glaube ich, so der zweite Tipp auch, dass wir dass Gegenwärtigkeit erlernen werden kann, also dass man im Hier und Jetzt ist. Weil ich glaube, dieses große Leiden hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir oftmals in die Zukunft entfliehen. Ja, also was ist, wenn das jetzt so wird oder schlimmer wird und was ist, wenn es nicht klappt? Und also ne, Angst entsteht ja oft oder ist ja auch für mich so ein Gefühl, dass dann quasi die Botschaft trägt, hey, du bist gerade in der Zukunft, oder Reue ist oftmals auf die Vergangenheit basierend. Also das heißt also, dass wir also wirklich versuchen, mit allen Sinnen im Hier und Jetzt anzukommen. Das kann man auch, glaube ich, so ein bisschen erlernen beziehungsweise trainieren. Ich glaube, dass dann nach einer gewissen Zeit wir wirklich also sagen können, ich habe einen sehr, sehr starken Akzeptanzmuskel, ja, der hilft mir, Dinge zu akzeptieren, und ich bin aber auch im Hier und Jetzt. Und ich glaube, die beiden Dinge kombiniert helfen uns, viele Dinge ja bestmöglich. Also dann ist im Prinzip die größtmögliche Kraft in diesem Moment, die wir dann auch nutzen können. Und ich glaube, das ist neben der Tatsache, dass wir einfach alle Gefühle zulassen, der wichtigste Tipp. Alle Gefühle zulassen heißt für mich, wenn wir verzweifelt sind, ja, ihr habt es gesagt gerade, Verzweiflung, Schmerz, Trauer, dass wir also nicht weglaufen, dass wir nicht verdrängen, dass wir nicht sagen, ihr dürft nicht sein, sondern dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat. Ja, also ich bin traurig, okay, es ist der falsche Weg zu sagen, ich möchte aber nicht traurig sein, sondern ich möchte mich eher fragen, und da visualisiere ich immer so einen Menschen oder einen Boten im Prinzip, der anklopft. Ja, anklopfen heißt, okay, da ist das Gefühl, und ich sage dann, okay, komm rein. ja, wenn ich noch spirituell noch besser drauf bin, sage ich sogar, hey, herzlich willkommen, ich habe dich eingeladen. Und dann sage ich in den Platz, und warum bist du hier? Was ist die Botschaft, die du hast? Also das ist für mich immer sehr hilfreich, dass ich im Endeffekt wirklich Gefühle hereinbitte und sage, hey, warum bist du eigentlich hier? Warum? Was willst du mir eigentlich sagen? Und dann geht es mir im Prinzip besser, weil ich dann nicht mehr bewerte. Also ich sage dann nicht mehr, das ist schlimm und das furchtbar, sondern ich bewerte das Gefühl nicht mehr, sondern es darf einfach sein. Und wenn wir etwas nicht bewerten, dann und es sein lassen, dann ist im Prinzip auch so eine gewisse Macht bei uns und nicht bei, und wir können uns nicht fremd bestimmen lassen von Gefühlen oder Emotionen.
Hat das ein Stück weit auch was mit der Erkenntnis zu tun, dass es am Ende des Tages ja doch eine Art Wirkungsbereich gibt, den ich gar nicht mehr kontrollieren kann, den ich letztendlich ja nur noch akzeptieren kann, also Dinge, ne, die man selber gar nicht mehr, wo man keinen Einfluss mehr hat. Das sind ja meistens dann auch sehr häufig Dinge, du hast vorhin von dem Wetter gesprochen, von der Sonne, ne? Also ich kann das Wetter nicht beeinflussen. Ich kann es nur lernen zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die außerhalb meiner zwei Hände oder meines Kopfes oder sowas hängen.
Absolut, absolut. Ja, also ich glaube, viele Menschen, und ich will mich gar nicht ausschließen, ja, versuchen häufig in vielen Situationen alles zu kontrollieren. Und dann merken wir relativ schnell, es ist nicht machbar, ja. Also selbst wenn wir uns bestmöglich darauf irgendwie einstimmen, alles zu kontrollieren, was ja schon eigentlich auch teilweise auch zwanghaft werden kann und auch Schmerzen verursacht, merken wir, es gibt Millionen Variablen, die wir nicht bestimmen können. Ja, ich kann jetzt auf die Autobahn fahren und ich kann das kontrollieren. Ich kann nüchtern sein, also irgendwie sehr, sehr gut Auto fahren. Ich kann alle Regeln befolgen. Trotzdem muss ich Vertrauen haben in tausende andere Menschen, die ich noch nicht mal kenne und noch nicht mal sehe, die irgendwo in ihren Autos sitzen, dass sie genauso diese Regeln befolgen im Endeffekt. Das heißt, es gibt so viele Variablen, die gar nicht in unserer Macht liegen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir verstehen dürfen, dass wir alles nur zu einem bestimmten Grad kontrollieren würden und eben viel mehr darauf bedacht sein sollten, Vertrauen zu erzeugen. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in unsere Flügel im Endeffekt. Also unser, ne, ich sag, also für mich ist immer wichtig, wo bist du, was kannst du gerade machen mit deinen Möglichkeiten in deinem Umfeld? Und das versuche ich irgendwie zu machen, jeden Tag. So, das sind meine Hausaufgaben.
Du hast gerade schon mal dein letztes Buch erwähnt, das du geschrieben hast, unter anderem auch in dieser schweren Phase. Jetzt hast du ein neues Buch auf den Markt gebracht, mit dem Titel Die Fragen deines Lebens. Also
ja.
Ja. Kein schlechter Titel. Du beantwortest darin insgesamt 24 Fragen.
Ich freue mich, dass du über den Titel so freust. Ich habe mich noch nie jemand so sehr über den Titel gefreut, von daher schön.
Hammer. Ja, also es ist jetzt nicht keine lapidaren Geschichten, die da drin stehen. Ne? Die Frage des Lebens ist schon, und die Zwischenzeit-Buchdecke. Ja, also sollen natürlich alle kaufen und lesen das Buch, aber vielleicht spoilerst du so ein bisschen. Welche ist denn dir persönlich am wichtigsten von diesen 24 Fragen?
Ja, also vielleicht ganz kurz, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Also wir werden ja jeden Tag hunderte Fragen gestellt, ja, über Social Media, E-Mail und so weiter. Und ich kann ja auch nicht auf alle Fragen eingehen und ich möchte ja auch nicht das delegieren. Das heißt, weil es ja halt intime, persönliche Fragen sind. Und ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, hier, kümmert euch mal um die Fragen oder so. Deswegen habe ich mir schon lange vorgenommen, ich möchte mal alle oder die wichtigsten Fragen nehmen und in einem Buch irgendwie realisieren und darauf eine Antwort geben. Nicht nur theoretisch, sondern auch aus dem Herzen, ja. Ihr wisst ja, ne, was aus dem Herzen kommt, erreicht Herzen. Und deswegen auch verknüpft mit sehr viel persönlichen Geschichten. Unter anderem auch diese harten Zeiten, um auch zu zeigen, hey Leute, ich komme da jetzt nicht hin, irgendwie aus einem wohlbehüteten Haus ohne Probleme und habe jetzt hier, erkläre euch das Leben, sondern ich habe das erlebt und deswegen spreche ich drüber. Das Buch ist eigentlich, also es gibt verschiedenste Fragen, also das sind Fragen, die wir uns alle schon mal gestellt haben irgendwie oder gerade stellen oder zumindest oder irgendwann mal stellen werden.
Ja, existenziell würde ich sagen teilweise,
ja,
ne,
oder? Ja. Also Fragen wie zum Beispiel, wie werde ich glücklich oder wie kann ich glücklich sein, wie werde ich selbstbewusster, aber auch wie gehe ich mit Kritik um, ja, oder wie nehme ich Dinge nicht persönlich, wie kann ich loslassen, aber auch dann wirklich Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, ja, also ich glaube, es gibt ein paar Fragen, mit denen gehe ich jeden Abend schlafen und stehe jeden Morgen auf, wie zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens oder wie werde ich heute glücklich, und dann gibt es natürlich Fragen, die von Mal zu Mal interessanter sind für mich, das heißt, wenn ich irgendwie einen Streit habe, dann möchte ich natürlich vielleicht eher wissen, ja, wie gehe ich mit der Situation um, oder wenn mich ein Freund enttäuscht, dann möchte ich eher vielleicht mich darauf oder das Kapitel lesen, wie gehe ich mit Enttäuschung um, das heißt, ich glaube, es ist immer so ein bisschen lebenssituationsabhängig, was, welche Frage gerade eine Rolle spielt. Aber natürlich gibt es dann die großen Fragen, die wir uns alle stellen.
Genau, bei dir dreht sich ja alles ums Glück. Deswegen wäre jetzt mal noch so eine der letzten Fragen, kann ein Kind das Lebensglück bedeuten? Oder ist es eher die Beziehung oder ist man eher selbst das Lebensglück?
Also Glück ist etwas, was in uns ist, ja. Also es gibt so eine kleine schöne Geschichte von das Glück der Götter oder so. Irgendwie hieß sie zumindest diese Geschichte so. Da haben die Götter mal versucht, das Glück zu verstecken vor dem Menschen. Und dann haben sie es auf dem höchsten Berg versteckt, aber die Menschen haben dann gelernt zu klettern und das dann wieder gefunden. Dann haben sie es genommen, die Götter, und haben es auf dem Meeresboden versenkt, ja, um es zu verstecken. Und dann haben die Menschen angefangen zu schwimmen und zu tauchen, haben es dort gefunden. In den tiefsten Wäldern, überall haben die Menschen irgendwie Fähigkeiten entwickelt, das Glück zu finden und zu suchen. Und dann haben die Götter sich nochmal zusammengesetzt und gesagt, wo können wir es denn verstecken, damit es niemand mehr findet? Und dann haben sie das Glück genommen und im Menschen versteckt. Und da wird oftmals weiter gesucht und die Augen gehen nach außen und überall wird geguckt, was macht mich glücklich. Und ich glaube auch, dass auch wenn wir einen Menschen lieben, ja, Vater, Mama, Kinder, wir würden vielleicht sagen so, hey, das ist mein größtes Glück im Endeffekt. Trotzdem ist das Glück etwas, was in uns stattfindet, ja. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig zu bedenken ist, dass wir nicht das Glück abhängig machen vom Außen. Ja, natürlich ist das ein Faktor, der dieses Glück widerspiegelt. Aber es ist ein Gefühl, was in uns ist. Das heißt, auch ein Kind ist eine Projektion. Das heißt, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, dann kann es das Kind auch nicht schaffen, beziehungsweise ich projiziere jetzt meinen Wunsch nach Glück auf das Kind und das Kind muss irgendwas machen, was mich glücklich macht, was auch der falsche Weg ist. Also ich glaube, das Glück ist, wie gesagt, in uns, dort finden wir es, und natürlich ist das Kind oder die Liebe, die wir spüren, ein großer Multiplikator in dem Fall.
Ich mag dieses Bild, ich mag die Geschichte sehr gerne.
Ja, ich liebe sie auch. Jedes Mal, wenn ich auch, ich meine, man erwischt sich ja auch selbst. Ne? Ich bin ja auch nicht jetzt irgendwie ein Typ, der ständig glücklich ist oder so, ne, oder völlig verstrahlt durchs Leben geht, sondern ne? Man erwischt sich ja selbst und denkt sich so, ey, wo suchst du gerade schon wieder, ne? Oder warum ist dir das gerade so wichtig jetzt da? Nee, es ist ja in uns so fertig, ne? Also da ist es. Ne? Und wenn man die Augen schließt, dann sieht man oftmals am besten sogar.
Ja, aber finde ich ganz schön, dass sozusagen ein Kind, also als Multiplikator des Glücks, aber dass man letztendlich immer erstmal bei sich selbst anfangen muss, ne? Und das Glück dort suchen.
Ja, absolut. Also ich meine jetzt auch, wir sind ja auch jetzt schon große Kinder, wir drei hier, ne? Und wenn wir jetzt an unsere Eltern denken, ich wäre einfach, oder mich würde einfach glücklich machen als Kind, wenn sie sich glücklich machen, ja? Und das ist für mich das Wichtigste, wenn meine Mama jetzt sagen würde, ey, oder meine Eltern, wir gehen wieder nach Indien, ja, weil wir da einfach happy sind und wir sind da, können, weiß ich nicht. Dann wäre es für mich so, boah, ne, natürlich mit einer gewissen Trauer verbunden, mit einem gewissen Schmerz verbunden, aber im Endeffekt würde ich sagen, wow, hey, sie machen sich glücklich, also bin ich auch glücklich. Also ne, diese ganzen Sprüche wie Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt oder so, ne, das ist ja, die haben ja trotzdem ihre Berechtigung, ja, auch wenn es Kalendersprüche sind oder so. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch für uns ja auch wichtig, dass jeder sich glücklich macht.
Mhm. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, möchte ich ein glückliches Kind haben, muss ich selbst erstmal ein glücklicher Vater oder eine glückliche Mutter sein.
Ja, absolut. Ne? Und ganz wichtig ist, wie gesagt, diese Projektion, die ja oft unterbewusst abläuft, die habe ich zum Beispiel gespürt, ja. Also ich bin überzeugt davon, es ist jetzt auch von meinen Eltern zum Beispiel die beste Leistung gewesen. Die beste Leistung heißt ja auch nicht, dass es jetzt meiner Leistung, besten Leistung entsprechen würde. Aber so, sie kam mit ihren Werten nach Deutschland. Sie haben so das Beste versucht für mich, für meinen Bruder zu leisten. Aber die Projektion habe ich immer gespürt, ja. Also, ne, also nach dem Abitur hat mein Vater mich gefragt, okay, was willst du werden? Arzt oder Ingenieur? Ne? Ich habe gesagt Ingenieur, weil ich dachte, es gibt nur diese beiden Dinge irgendwie. Ne? Und dann habe ich gesagt, macht keinen Spaß. Und dann hat er natürlich den nächsten Joker rausgeholt und hat gesagt, ja, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Und ich so, ach so, ja klar, muss keinen Spaß machen, verstehe ich. Ja? Hab durchgezogen. Also habe dann auch wirklich lange sozusagen das versucht, meine Eltern glücklich zu machen, aber das funktioniert halt nicht. Ja? Weil du am Ende spürst, auch als Kind, wir gehen ja schlafen mit unserem Körper und unseren Gefühlen und wir stehen auf und selbst die nahestehendsten Menschen können nicht fühlen, was wir fühlen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach wirklich sein persönliches Glück zu suchen und das auch nicht als egoistisch zu betrachten, ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die dann sagen, ja, aber nein, ich kann mich nicht, ne, als erstes betrachten, das ist egoistisch. Das ist ein großer Akt der Selbstliebe und wie gesagt, es wird übertragen. Also wenn wir glücklicher sind, wenn ich glücklicher bin, was auch immer es ist, was mich glücklicher macht. Ich habe jetzt zum Beispiel morgens ein Ritual, wir waren ja gerade bei den Hühnern schon, ich lese 10 Minuten immer so ein Buch morgens im Hühnerstall, also im Gehege quasi. Das ist für mich so beruhigend und nach den 10 Minuten kann ich einfach viel mehr von diesem Glück weitergeben, ja, an die Family. Und deswegen nehme ich sie mir auch, weil ich weiß, ich komme dann einfach ganz anders aus dem Hühnerstall raus. Hört sich komisch an, ja? Aber es ist wirklich so. Ich bin einfach viel relaxter und irgendwie beseelter und das überträgt sich ja sofort auf die anderen Menschen. Merkt ihr das? Habt ihr nicht diesen Hühnerstall-Flair? Kommt ihr nicht langsam so rüber? So ist ein bisschen so dieses, ne?
Ich wäre auch total gerne mal morgens bei dir im Hühnerstall, ja, um zu gucken, wie du das mit den Hühnern so funktioniert.
Du bist herzlich eingeladen. Du bist wirklich herzlich eingeladen. Das ist aber eine ganz besondere Beziehung auch, weil das sind Hühner aus der Hühnerrettung. Ah. Also es sind, ja, die werden jetzt gar nicht mehr am Leben. Und ja, sie sind wirklich in ganz, ganz schlimmen Zustand gekommen. Also die haben auf einem DIN A4-Blatt gelebt, ohne Licht, ohne Erde, ohne Luft wirklich, ja. Und waren so scheu und ohne Federn, ne? Und wir peppeln die gerade auf und die sehen so super aus, die sind so vertrauensvoll. Also es ist wirklich auch eine andere Bindung. Es ist einfach nicht, waren jetzt keine gesunden, lebhaften Hühner, sondern es ist schon, war eine heftige Entwicklung jetzt schon.
Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu den Hühnern fragen, aber wir müssen zum Ende kommen. Deshalb formuliere ich mal unsere letzte Frage. Also alle, die unseren Podcast schon mal gehört haben, wissen, die letzte Frage ist immer die gleiche Frage. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber die Antwort ist immer eine andere. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt. Muss aber nicht sein, kann auch dein Lieblingslied sein, kann ein Lied sein, was ihr vielleicht im Krankenhaus oft gehört habt, die ersten Wochen, oder halt auch dein Motto, ja, oder, genau, ich weiß nicht, ob du mit den Hühnern auch Musik hörst, also, welches Lied dürfen wir von dir auf die echte Papas Playlist von Spotify setzen?
Ja, also als allererstes kam im Prinzip so das Lied, was wir gehört haben, als wir nach Hause gekommen sind, und zwar, also aus dem Krankenhaus, I'm Coming Home. Ja, da gibt's ja verschiedene Versionen. Einmal von P. Diddy, glaube ich, ne, so eine bisschen hip-hop-lastigere Version. I'm coming home.
I'm coming home. Tell the world I'm coming home.
Und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil wir das immer gehört haben und so sehr. Das war die tiefste Form der Dankbarkeit, zu sagen, hey, wir durften nach Hause kommen.
Okay. Schöner Titel. Kommt, ich glaube, auch in der Hip-Hop-Version auf die echte Papas-Playlist von Spotify.
Oh,
die
cool. Dankeschön. Vielen Dank für die Ehre.
Ja, gerne. Vielen Dank für den Song sozusagen und für deine Geschichte. Ja, also kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz Werbung. Nämlich diese Playlist kann man natürlich abonnieren, genauso wie unseren Podcast. Überall hörbar. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen. Und uns, wenn irgendwas gut oder schlecht lief, auch gerne mal eine E-Mail schreiben. Da weiß immer der Flo, an wen diese E-Mail geht.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de. Direkt zu mir.
Weil wir schon so viel Werbung gemacht haben, auch nochmal kurz zu dir. Wir haben gerade dein neues Buch angesprochen. Das ist jetzt sozusagen das Aktuellste, was es von dir gibt, wenn man mit dem Buch durch ist. Ich denke mal, das dauert einen Tag. Wo kriegt man Nachschub von dir? Wo geht man ins Internet am besten hin? Ich weiß, du bist ja auch oft auf Tour. Was steht da, ich sag mal, in den nächsten Monaten an, jetzt so zum Jahresende?
Ja, ich bin jetzt wieder auf Tour, genau. Also die Lebe, Liebe, Lache-Tour, die ist ja noch in diesem Jahr, 2024, also quasi am Laufen, mit dem Finale in Köln in der Lanxess Arena. Am 28.12. und dann nächstes Jahr gibt es dann die neue Tour, Schokolade für die Seele.
Eine Podcast-Tour sozusagen? Oder?
Nee, ich fand einfach den Begriff so schön. Also ich konnte keinen besseren Begriff finden, als ich mich gefragt habe, so was kriegen die Leute dort? Und am Ende ist es Schokolade für die Seele. Ne? Es ist inspirierend, aber auch locker leicht. Ja, also was zum Lachen auch, eine schöne Reise. Also ich liebe diese Tour. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Und da kann man mich auf jeden Fall treffen. Und wenn man mal irgendwie reinschnuppern möchte, einfach so in die Sachen, die ich tue, gibt es bestimmt viele, viele Videos online oder der Podcast, einfach mal reinhören. Und dann mal reinfühlen, ob das was für einen ist. Und wenn man Bock hat, mehr zu haben, dann wird's irgendwie, dann wird diese Reise schon irgendwie fortgesetzt zusammen.
Ich glaube, irgendwas holt man immer, zieht man auf da immer für sich raus.
Ja, oder? Absolut. Erstmal also, reinfühlen, ist das der richtige, erreicht er mein Herz oder ne, kann ich mich anfreunden damit oder ist es nicht so meins? Und dann glaube ich, wenn man das Gefühl hat, hey, das passt ganz gut so, dann ist das wie bei Freunden im Endeffekt, dann wird man schon irgendwie diese Beziehung auch intensivieren.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns zweimal, einmal bei deiner alten Tour noch Ende des Jahres und einmal bei deiner neuen Tour 2025.
Sehr gerne,
und ja. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Schön, und dass du auch da warst.
Echt diese auch schweren Momente mit uns und mit unseren Hörerinnen nochmal geteilt hast, weil ich glaube, viele fressen es einfach in sich hinein und da wird es auch nicht besser, ne?
Nee, nein. Also vielen, vielen Dank auch für die Fragen. Und für mich ist es auch immer wieder befreiend im Endeffekt, ja, auch mal darüber zu sprechen. Das ging ja auch lange, lange Zeit nicht. Also zumindest nicht, ohne dass ich dann irgendwie jetzt geweint hätte. Und also deswegen ist es für mich auch immer wieder schön, das zu erzählen. Und wenn wir einem Menschen irgendwie Mut gemacht haben, dann hat sich das Ganze schon belohnt.
Ja. Und weinen wäre jetzt auch total in Ordnung gewesen bei uns.
Ja, absolut. Ja, absolut. Jedes Gefühl darf sein.
Ja, absolut. Gut. Okay. Schön, dass du da warst.
Ja. Danke, Flo. Danke, Marco.
Vielen Dank. Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns. Bis dann.
Bis dahin.
Bis bald.
Ciao. Ciao.